Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen Tag wünsche ich. Heute ist Caroline Link mein Gast, Regisseurin von Filmen wie Als Hitler das rosa Kaninchen stahl, Der Junge muss an die frische Luft, Jenseits der Stille und Nirgendwo in Afrika. Gut bei diesen vielen schönen Filmen, dass wir dank Feiertag 2 Stunden Zeit haben. Darüber freue ich mich sehr. Caroline Link ist mir aus München zugeschaltet. Schönen guten Tag, Frau Link.
Hallo, Frau Heise. Schön, da zu sein.
Ich habe ja gerade die Zeit angesprochen. Die Zeit, die man nicht genug haben kann. Was ist für Sie denn eine gute Länge für einen Film?
Oh, das kann man so nicht sagen. Ich bin schon im Kinosessel versunken bei Filmen, die 3 Stunden dauern. Ich erlebe es selten, ehrlich gesagt, heutzutage, dass ein Film tatsächlich nur noch 90 Minuten lang ist. Das kommt ja ganz selten nur noch vor, fast nur bei Komödien oder leichten Filmen. 2 Stunden ist schon fast die Norm. Um die 2 Stunden rum ist wahrscheinlich ganz gut. Irgendwann wird es anstrengend.
Das ist lustig. Jetzt spricht aus Ihnen, wenn ich Sie so frage, direkt die Filmeguckerin. Ich dachte, mir antwortet als erstes die Filmemacherin.
Also das ist ungefähr, naja gut, nicht das Letzte, worüber ich nachdenke, aber man sieht natürlich an der Dicke des Drehbuchs meistens schon, ob der Film vielleicht ein bisschen zu lang wird oder nicht. Man rechnet ja immer so in unserem Metier pro Drehbuchseite 1 Minute, so Pi mal Daumen. Und wenn das Drehbuch allzu dick ist und über 120 Seiten hat, dann sagt der Produzent meistens, das wird zu teuer, das wird zu lang und so lang dürfen wir eigentlich sowieso nicht werden. Also natürlich sollen die Geschichten den Zuschauer unterhalten und nicht allzu sehr strapazieren. Und man spürt so eine innere Uhr bei den Zuschauern meistens. Also nach einer gewissen Länge werden sie dann doch unruhig. Es hat schon einen Grund, warum Filme 1,5 oder 2 Stunden lang sind. Aber manchmal erfordert ist die Geschichte eben auch ein bisschen länger zu werden. Und bis jetzt hatte ich Gott sei Dank toi 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 noch nie große Diskussionen mit meinen Produzenten. Wenn der Film ein bisschen länger wurde im Schneideraum, dann war das meistens auch in Ordnung.
Und wir versinken jetzt hier in 2 Stunden mit der Regisseurin Caroline Link zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Das Gespräch möchte ich mit ihrem letzten Kinofilm beginnen, Als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Der ist nämlich genau Weihnachten vor 1 Jahr rausgekommen. Inzwischen unter anderem mit vielen Preisen, auch dem Deutschen Filmpreis der besten Kinder und Jugend, des besten Kinder- und Jugendfilmes ausgezeichnet. Frau Link, Sie werden sicher auch noch oft darauf angesprochen, denn beispielsweise, ich glaube ein paar Wochen ist gerade her, da lief er bei den Schulkinowochen. Wie reagieren denn die Kinder im Publikum auf den Film?
Also leider habe ich bei diesen Schulkinowochen ja nicht sehr intensiv mitmachen können. Da kam dann tatsächlich Corona. Ich habe mich sehr gefreut auf den Austausch mit den Schulklassen. Aber natürlich habe ich trotzdem Feedback von Jugendlichen und Kindern bekommen. Das Rosa Kaninchen ist nicht unbedingt nur ein Kinderfilm geworden, obwohl der Roman ja eigentlich wirklich ein Kinder- und Jugendbuch ist. Ich habe eigentlich beim Schreiben vom Drehbuch gar nicht so sehr daran gedacht, einen Kinderfilm zu machen, sondern ich wollte einen Film machen, der mir selber auch gefallen würde und dem ich selber auch gern folgen würde. Die Kinder in Deutschland haben sehr viel mit mir gesprochen. Die haben mich viel zum Thema Flüchtlinge befragt oder wir haben über die Situation von Flüchtlingen gesprochen. Das fand ich ganz interessant, weil im Ausland, also jetzt zum Beispiel in den USA, wo der Film auf verschiedenen Festivals gelaufen ist, leider auch meistens online, da haben die Jugendlichen und die Zuschauer überhaupt mich mehr zum Thema Nationalsozialismus befragt und aufkommenden Antisemitismus in Deutschland und was bei uns die Stimmung gerade ist. Aber in Deutschland selbst ging es doch sehr um Schicksale von Flüchtlingen, Vertreibung und so weiter.
Judith Kerr hat ja in ihrem Roman Als Hitler das rosa Kaninchen stahl genau dieses verlorene oder ja zurückgelassene Kaninchen als Sinnbild genommen für eben verlorene Heimat. Das ist ja interessant, was Sie gerade gesagt haben. Wahrscheinlich saßen auch jetzt immer mal wieder Zuschauerinnen im Raum, im Kino mit eigenen Fluchterfahrungen, eigenen Fluchtgeschichten, oder muss man so eine Geschichte nach 2015 anders verfilmen?
Nein, aber es lag mir sehr am Herzen, dass dieses Thema, was auch für Judith Kehr das Hauptthema war, das große Thema war, glaube ich, in ihrem Leben, dieses immer sich neu auf eine fremde Umgebung einlassen, auf einen neuen Ort, eine neue Sprache lernen, das war die große Herausforderung für sie und ihren Bruder, glaube ich, in der Zeit. Gott sei Dank haben sie mit Antisemitismus gar nicht so furchtbar viel Kontakt gehabt. In Frankreich ein bisschen, aber nicht so stark, wie wenn sie jetzt später aus Deutschland weggegangen wären wahrscheinlich. Und deswegen war das Thema neue Heimat, wo ist man zu Hause? Wo ist ein Zuhause überhaupt möglich? Das war das Thema von Judith Kerrs Kindheit, glaube ich. Und deswegen wollte ich diesem Gefühl von Heimatlosigkeit natürlich in dem Film auch einen großen Raum geben. Also das war mir schon auch sehr, sehr wichtig.
Sie haben den autobiografischen Roman von Judith Kerr sicherlich auch mehrfach gelesen. Erinnern Sie sich noch daran, wann das erste Mal war?
Ja, wir mussten den damals in der Schule lesen. Mhm. Der kam ja, also geschrieben hat sie Judith Kerr, glaube ich, 71. Übersetzt auf Deutsch wurde er dann 2 Jahre später. Und wir haben ihn so 74, 75 in der Schule gelesen. Da war ich ungefähr 11 Jahre alt. Und ich erinnere mich noch, dass ich das Buch sehr mochte, dass es mich sehr bewegt hat. Und ich war der Judith Kerr beim Lesen, das weiß ich auch noch, dankbar, dass ich vor diesem Buch als Kind keine Angst haben musste. Und trotzdem war es nicht so, dass es irgendwas verharmlost hätte. Es hatte eine Intensität, es ging tief, aber man musste nicht so sich fürchten vor einer unglaublichen Grausamkeit oder Brutalität, die in anderen Stoffen, die sich mit dem Nationalsozialismus beschäftigt haben, natürlich viel härter war noch. Also es war sozusagen ein Buch, was sie ja auch gesagt hatte, Judith Kerr, was sie schreiben wollte für Kinder, die wenig wissen über den Zweiten Weltkrieg, diese ganze Zeit. Über dieses Buch könnte man mit seinen Kindern ins Gespräch kommen, hat sie immer gesagt.
Es ist ja ganz auffällig, in ihrem Film ist es auch ganz auffällig, es geht natürlich um die Flucht einer jüdischen Familie aus Nazi-Deutschland, aber Nazis selber kommen eigentlich gar nicht vor. Nur so zwei Hitlerjungen, von denen man jetzt auch gar nicht genau weiß, ob die eigentlich nur verkleidet sind und die sich noch ihr Abzeichen abnehmen lassen. Gewalt, Terror ist eigentlich gar nicht zu sehen. Gut, das eine ist die Vorlage. Das andere, hatten Sie auch Sorge vielleicht vor so einem Nazi-Film-Klischee?
Ja, genau. Das ist schon nicht ganz einfach, in Deutschland Filme über den Nationalsozialismus zu machen. Man muss aufpassen, dass man sich nicht in diesen immer und immer wieder gezeigten Bildern erschöpft, die Leute auch irgendwie nicht mehr sehen wollen. Also diese braunen Uniformen, diese stereotypen bösen Nazis, die an irgendeine Tür hämmern, das ist nicht leicht im Kino nochmal so zu erzählen, dass die Leute wirklich sich emotional davon auch berühren lassen oder dass man irgendwas erzählt, was die Menschen so noch nicht wissen, auch wenn ich ja grundsätzlich finde, dass man nie aufhören sollte, diese Geschichten zu erzählen. Trotzdem ist es nicht ganz leicht, da einen eigenen Zugang zu finden. Und das fand ich eben an dem Buch so schön, dass es sehr individuell und sehr eigen geschrieben ist. Die Judith Kerr hat ja als deutsche Jüdin, und deswegen darf sie das, ich hätte mich nie getraut, das zu sagen, sie hat das immer so formuliert, dass diese Zeit, diese Jahre der Flucht, auch wenn sie traurig und bedrückend waren, zu den schönsten Jahren ihres Lebens gehören, weil sie mit ihrer Familie, ihrem Bruder und ihren Eltern so unglaublich nah war. Also sie hat diese Zeit durchaus auch als eine aufregende, abenteuerliche, positive Zeit in Erinnerung. Und das könnte man ja gar nicht so behaupten. Also ich bin darüber auch immer gestolpert. Ich habe sie dann immer wieder gefragt am Telefon, Judith, ist das wirklich so? Kann man das so sagen? Weil das ist ja immerhin eine Vertreibung. Aber sie meinte, ja schon, aber unsere Eltern haben es geschafft, diese Zeit auch zu einem großen Abenteuer für uns zu machen.
Wie ist das überhaupt, wenn die Autorin also noch lebt, der Roman, den Sie verfilmen, also auch noch unter dieser Beobachtung stehen? Sie haben gesagt, Sie haben oft miteinander telefoniert. Inzwischen ist Judith Kerr dann 95-jährig verstorben, aber als Sie gearbeitet haben, da haben Sie eben Kontakt gehabt. Hat sie Ihnen da freie Hand gelassen oder war ihr das sehr wichtig, doch auch mit einbezogen zu werden?
Nein, sie war erfreut, dass das Buch endlich verfilmt wird. Sie hatte lange darauf gewartet, dass daraus ein Kinofilm auch in Deutschland wird. Also es gab wohl auch ein Angebot von der BBC, aber sie wollte gern, dass das in Deutschland passiert. Und sie war dann aber im Gespräch doch nicht hundertprozentig begeistert davon, dass wir die eine oder andere Situation ändern wollen. Und dann hat sie immer sehr kritisch hinterfragt, warum das denn jetzt sein soll und das denn und so. Also, aber sie war grundsätzlich eine entzückende Frau, sehr, sehr reizend. Sie hat nirgendwo in Afrika gesehen, das ist ja auch eine Geschichte von der jüdischen Emigration. Und sie hat mir schon vertraut, aber sie hat alles hinterfragt. Also sie wollte es schon genau wissen, auch noch mit 94 damals. Mhm.
Das ist ja sowieso, stelle ich mir so jedenfalls vor, für Sie ein ganz schöner Druck jetzt, gar nicht unbedingt jetzt ein Druck von der Autorin, da haben Sie sich ja mit ihr auseinandergesetzt, haben Sie ja eben erzählt, aber auch, Sie haben ja die eigene Schullektüre des Buches erwähnt, also Kinder und Jugendliche, Und auch die meisten Erwachsenen kennen den Roman und haben ganz feste Bilder im Kopf.
Ich habe schon gelernt durch meine vorherigen Literaturverfilmungen, dass es doch wirklich darum geht, dass man den Geist einer Geschichte einfängt und dass man dem Werk nicht in jedem Detail treu sein muss, sondern dass es eigentlich darum geht, dass man das Gefühl, was der Leser hatte beim Lesen, dass man das auf die Leinwand bringt. Und dazu muss man auch eigene individuelle Entscheidungen treffen. Man muss auch Hand anlegen, weil es geht nicht, dass man einen Roman abklappert, Szene für Szene. Das wird nichts. Film ist ein eigenes Medium. Und da muss man dann tatsächlich auch künstlerische Entscheidungen treffen, die dann den Spirit von einem Buch aber trotzdem nicht verändern.
Und man muss natürlich dann tatsächlich sie drehen, diesen Film, in der Jetztzeit. Also er läuft seit 2020 im Kino oder seit Ende 2019 im Kino. Also jetzt, für uns jetzt. Das ist eine Zeit mit starker Zunahme des Antisemitismus in Deutschland. Und es ist aber gleichzeitig ja durchaus ein heiterer Film. Gerade was die Zunahme des Antisemitismus in Deutschland angeht. Wollen Sie zum Nachdenken, wollten Sie da was gegensetzen?
Ja, natürlich. Also mir ging es schon auch beim Schreiben so, dass ich mir dachte, das sagt jetzt natürlich den Kindern oder den jungen Menschen, die das sehen, auch etwas über die Situation der Flüchtlinge, aber natürlich auch über diese unfassbare, unglaubliche Ungerechtigkeit von damals gegenüber dieser Minderheit, den deutschen Juden, die von heute auf morgen ihre Koffer packen mussten und dann eben besser heute als morgen gehen. Und ich glaube, dadurch, dass das kann nun mal Film sehr gut Schicksale, Zahlen individualisieren. Man weiß von 6 Millionen ermordeten Juden, aber man sieht dann die Geschichte einer individuellen Person und das geht einem natürlich mehr unter die Haut, als nur Zahlen im Geschichtsunterricht zu lernen.
Sie haben 2001 ja eine ähnliche Geschichte schon mal verfilmt. Sie haben sie eben auch erwähnt, nämlich dass Judith Kerr den Film gesehen hat. Nirgendwo in Afrika ist auch eine Flucht aus Nazi-Deutschland, eben auch aus Kindersicht geschrieben und wurde mit einem Oscar prämiert. Hatten Sie, als Sie sich dem Rosa Kaninchen widmeten, manchmal so die Befürchtung, sich selbst zu zitieren? Ist das so eine Gefahr, die da vielleicht besteht, so ein Erfolgsrezept auch zu wiederholen?
Ja, deswegen habe ich auch lange überlegt, ob ich das Rosa Kaninchen überhaupt machen soll, weil das natürlich eine ähnliche Situation ist. Nur das eine spielt in Kenia, das andere spielt in Europa. Und dann ist dann doch auch wieder die Beziehung zwischen Tochter und Vater ganz anders. Und dann hat es mich doch auch gereizt, weil ich eben, wie gesagt, als Kind schon das Buch so mochte. Aber natürlich war das ein Thema auch, ich habe mir überlegt, also unendlich oft will ich das jetzt auch nicht wiederholen. Aber es war dann eben auch wieder ganz anders, ja.
Letztlich sind auch zwei völlig verschiedene Filme rausgekommen, also sind beide sehr ans Herz zu legen. Die Filme der Regisseurin Caroline Link überzeugen ja nicht zuletzt durch ganz tolle Schauspieler und Schauspielerinnen, vor allem durch die vielen jungen, tollen Darstellerinnen. Caroline Link dreht offensichtlich sehr gern mit Kindern. In 5 ihrer Filme spielen Kinder eine tragende bzw. die Hauptrolle. Da ist also Jenseits der Stille zu nennen, Pünktchen und Anton natürlich. Der Oscar-Gewinner Nirgendwo in Afrika, Der Junge muss an die frische Luft, ein Film mit einem großartigen Kinderdarsteller. Und gerade hatten wir ja über Als hätte das rosa Kaninchenstall gesprochen. Frau Link, ich dachte immer, Drehen mit Kindern sei besonders herausfordernd, weil die das Tempo bestimmen. Ist das gar nicht so?
Also ich liebe das. Ich arbeite wahnsinnig gern mit Kindern. Ich finde das wunderbar. Ich weiß, dass meine Kollegen oder viele Kollegen finden Kinder und Tiere am Drehort, oh Gott.
Das ist die gleiche Kategorie,
ja. Ja. Also Tiere, ja, finde ich auch schwierig, weil die machen ja nicht, was man sagt, leider. Da habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht, also dass nie was klappt, egal ob man eine Katze oder einen Hund oder sonst was vor der Kamera hat. Aber mit Kindern ist es für mich ganz anders. Also das ist ein großes Vergnügen. Man muss sich natürlich wahnsinnig viel Zeit lassen mit dem Casting. Man muss tatsächlich das Kind finden, was auch stimmt. Also bei Kindern ist das natürlich so, das sind keine perfekten, also keine ausgebildeten Schauspieler. Und deswegen ist es wahrscheinlich sinnvoll, wenn man ein Kind nimmt, was schon in seiner Persönlichkeit ein bisschen so ist, wie die Figur, die es darstellt. Also dass sie von ihrem Temperament und von ihrer Gefühlstemperatur sozusagen ein bisschen so ticken wie das Kind, was sie im Film sein sollen. Schauspieler können sich ja wandeln, aber Kinder können das dann eben oft nicht so. Ja. Und dann muss man natürlich ein Kind finden, was einem selber sympathisch ist. Es ist ja nicht so, dass ich alle Kinder sofort ins Herz schließen kann, aber meine kleinen Protagonisten, die habe ich wirklich von ganzem Herzen lieb gehabt, alle, und die waren einfach, wir waren einfach immer ein gutes Team, und dann kriegt man da auch viel.
Brauchen Sie dieses Verhältnis, weil Sie so intensiv mit den Kindern zusammenarbeiten müssen?
Ja, man muss so ein bisschen eine Wellenlänge haben. Gell? Man muss so wahrscheinlich wie in den eigenen Kindern, muss es eine gute Mischung geben aus Autorität und Zuneigung. Also wenn ich auch mal dann streng werden muss im Sinne von, komm, jetzt ziehen wir jetzt durch, du wolltest die Rolle spielen, jetzt müssen wir es auch machen. Das ist dann manchmal auch hart, weil es natürlich auch anstrengend ist. Es ist ja nicht nur lustig. Gell? Aber es muss eben auch oft genug lustig sein. Und ich glaube, wenn ich diese Kinder mag, habe ich keine Angst davor, auch mal streng zu werden. Dann weiß ich, das ist eh klar. Wir sind ein Team, wir haben uns gern, wir machen Quatsch zusammen und blödeln rum. Aber manchmal geht es dann eben auch um die Wurst, wenn die Sonne untergeht oder wenn man noch was reinkloppen muss oder wenn man sich beeilen muss. Und dann muss es halt funktionieren. Und dann ist es mir ganz wichtig, dass meine kleinen Schauspieler meine Verbündeten sind.
Insgesamt klingt es fast wie so eine Mutter, also ein bisschen wie so eine Mutterrolle.
Ja, ich liebe Kinder. Ich wollte immer mit Kindern was machen. Bevor ich wusste, dass ich mal Filme machen möchte, wusste ich schon, dass ich mit Kindern arbeiten will. Also eigentlich wollte ich immer eher sowas wie Kinderpsychologie oder Pädagogik studieren oder keine Ahnung was. Ich wollte immer mit Kindern arbeiten und jetzt habe ich eben dieses Filmemachen mit der Arbeit mit Kindern verbunden.
Also sehr stringenter Weg dann eben, also auch gerade diese Familienfilme machen. Ja,
ja, ja, ja.
Ich habe mir da schon, wenn ich die Filme so sehe, auch Gedanken drüber gemacht mit der Riva Krimalowski als Anna im Rosa Kaninchen oder dem Julius Weckauf als Hans-Peter in Der Junge muss an die frische Luft. Da haben Sie ja zum Beispiel zwei, um jetzt mal die beiden nur zu nennen, denen man die Trauer abnimmt, aber denen man auch den Spaß ansieht. Und das bei den Themenlagen, also die ja wirklich schwierig sind. Also eine depressive Mutter, die Selbstmord begeht oder eben die Flucht. Wie erarbeiten Sie diese Themen?
Natürlich reden wir über das Drehbuch. Wir reden über die Szenen und so weiter. Und das haben die dann auch relativ schnell immer kapiert. Jetzt würde man aber nicht am Drehort so psychologisch arbeiten wie mit erwachsenen Schauspielern. Da geht es natürlich zum Teil schon besser, wenn man ihnen ganz konkret sagt, das ist die Situation, das habe ich mir vorgestellt, lass uns mal eine Körperhaltung finden vielleicht, die das ausdrückt, was der Junge oder das Mädchen in diesem Moment empfindet. Und dann inszeniere ich Kinder schon sehr äußerlich auch. Und ich sage ihnen genau, was ich mir vorstelle. Setz sie mal auf den Stuhl, zieh mal die Beine an und jetzt guck mal runter, wenn du sprichst und guck sie nicht an und so. Und dann... Das ist vor allem in den ersten Tagen der Dreharbeiten, habe ich so die Erfahrung gemacht, ganz wichtig, dass man sie in so durch äußere Anregungen oder Anweisungen fast in Situationen bringt, dass sie das dann, dass das was macht mit ihnen. Also sie verstehen dann durch das Äußere und durch das Kostüm, was sie anhaben und durch das Ganze, was von außen kommt, verstehen sie so ein bisschen, wohin die Reise geht. Also was ich auch innerlich von ihnen gerne hätte. Und nach ein paar Tagen habe ich dann so die Erfahrung gemacht, ist das dann so, dass sie dann selber mit guten Vorschlägen kommen und selber was anbieten und dann schon wissen, was ich meine.
Ich denke, Sie haben ja da auch eine ziemlich große Verantwortung. Also Sie dürfen die Kinder drin ja auch nicht emotional zu sehr irritieren, oder? Ich meine, bei diesen schweren Themen, Tod und Krankheit, die dürfen die sich ja nun auch nicht zu Herzen nehmen. Also dürfen da nicht zu sehr verwachsen, oder?
Ja, also ich hätte jetzt beim Julius, der wirklich ein sehr sonniger Kerl war, beim Drehen von Der Junge muss an die frische Luft, hätte ich nun jetzt wirklich auch nicht verlangt, dass der sich in das Bett neben die sterbende Mutter legt und ich dann auf ihn einrede, bis er endlich weinen muss oder sowas. Das ist ja furchtbar. Ich würde ja nicht sagen, stell dir mal vor, deine Mama stirbt jetzt und so. Also das ist ja Terror, das ist um Gottes Willen. Ja. Dann ist es wirklich eher so, dass man ihm sagt, komm jetzt, versuchen wir mal dieses, nimm mal dein Kuscheltier, press es mal an dich und ganz, ganz, ganz unterbrochen sprechen, weißt du, ganz viel Luft dazwischen und so. Und dann üben wir das so zusammen und machen das so untereinander so aus. Und das macht natürlich was mit einem Kind. Also auch wenn das äußerlich ist und er immer viel atmen muss beim Sprechen und weinen und Papa, Papa, komm und so, dann merkt er ja, was passiert. Dann merkt er die Wirkung und das macht dann auch was. Danach muss er erstmal Fußball spielen, weil ihn das ja auch mitnimmt.
Was macht eigentlich ein so erfolgreicher Film mit so einem 9-Jährigen oder mit einer 8- oder 10-Jährigen, wenn die plötzlich so erkannt wird? Also dann ist ihre Arbeit natürlich schon vorbei, mehr oder weniger jedenfalls.
Nee, das ist für mich, ja, das ist eine gute Frage, weil für mich ist das schon auch ein Teil der Gesamtsituation sozusagen, weil ich das jetzt nun auch ein paar Mal erlebt habe, dass ich den Eltern und man muss wirklich sagen, oft den Müttern von Anfang an sage, Leute, bleibt mal auf dem Boden, ja, das und das wird passieren, das und das ist wahrscheinlich dann sehr beeindruckend, auch wenn man sozusagen mit seinem eigenen Kopf dann überall auf der Litfaßsäule hängt.
Richtig.
Und überall die großen Plakate und so weiter.
Plakaten, genau.
Oder in Interviews, es ist alles eine vorübergehende Erscheinung. Ich glaube nicht, dass all diese Kinder Stars werden und bleiben. Das ist ein Erlebnis, das hat man jetzt mal einen Sommer. Wir machen einen tollen Film zusammen, hoffentlich wird er gut. Das muss auch erstmal gelingen, das ist keineswegs garantiert. Und eine gewisse Bodenhaftung ist mir da schon immer ganz wichtig, weil das ist alles nicht wichtig. Dieser Rummel um Äußerlichkeiten, den finde ich nicht wichtig. Und das sage ich, ich kann es nicht oft genug den Eltern vor allem immer sagen und auch den Kindern. Und das ist dann auch meistens so gewesen bisher, dass jetzt da nicht unbedingt eine berufliche Karriere draus wird, weil Kinder sind Kinder, die verändern sich schon, wenn sie in der Pubertät sind, sehen sie ganz anders aus, dann sind sie auf einmal nicht mehr so niedlich, dann ist es eine große Frage, ob die dann einen Film nach dem anderen drehen können. Gell? Der Marinus zum Beispiel, der den Bruder von der Anna spielt im Rosa Kaninchen, der hat schon sehr viel gedreht, aber der ist gleichzeitig auch ein Spitzensportler, der ist so ein Skirennläufer und das scheint ein guter Ausgleich zu sein, weil diese Sportler, die sind ja echt harte Arbeit gewöhnt
Auch Misserfolge gewöhnt. Ne?
Und Misserfolge und Disziplin. Und dem steigt es überhaupt nicht zu Kopf. Der ist wirklich nicht gefährdet abzuheben. Und deswegen ist er auch immer noch gut.
Regisseurin Caroline Link wurde mal in einer Zeitung als deutsche Meisterin in filmischer Familienaufstellung bezeichnet, weil familiäre Beziehungen in Filmen immer ein zentrales Thema sind. Sie lachen aber so ein bisschen. Können Sie mit so einem Etikett deutsche Meisterin filmischer Familienaufstellung was anfangen?
Ich habe keine Ahnung. Ich kann sagen, dass mich Familienkonstellationen sehr interessieren. Ja? Und mich interessieren Menschen, würde ich mal sagen. Mhm. Und der Ursprung unserer ganzen Eigenarten und unserer ganzen Empfindungswelt ist wahrscheinlich immer die Familie irgendwie, die Kindheit. Das merke ich jetzt gerade in meinem Alter, ehrlich gesagt, dass auch um mich herum meine ganzen Freundinnen und Freunde mit in diesem Alter, ich bin 56, dass man da auf einmal anfängt, nochmal so über seine Kindheit nachzudenken. Mhm. Oder warum bin ich eigentlich so? Oder warum ist alles so gelaufen, wie es gelaufen ist? Hat es irgendwas mit meinen Ursprüngen zu tun?
Es sind aber vor allem auch so familiäre Beziehungen, die dann in dem Film unter besonderem Druck stehen. Also es geht oft um Verluste, Verlust der Heimat hatten wir schon, Verlust der Sicherheit natürlich auf so einer Flucht, aber auch Verlust von ganz nahen Angehörigen spielt ja eine Rolle.
Man braucht halt irgendwie einen Konflikt. Gell?
Ja, genau.
Man kann ja keine Filme machen über eine Familie, wo alles super ist. Das ist ein bisschen langweilig.
Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich, wenn man lange genug hinguckt, dann findet man da garantiert auch irgendeinen Konflikt, den man da dann mal unter die Lupe nehmen kann. Ich dachte, Sie wollten vielleicht besonders so menschliche Grenzerfahrungen ausloten.
Naja, wenn ich mich für einen Stoff entscheide, dann muss mir das schon irgendwie unter die Haut gehen. Ich denke eigentlich auch, wenn ich Drehbücher schreibe, schon immer sehr, welche Szene, welcher Moment, und das können auch nur 2 Minuten sein, ist der Grund, warum ich die Geschichte erzählen will. Das muss natürlich was sein, wo es um was geht. Man muss schon irgendwas zum Ausdruck bringen wollen. Und klar, dann sind es natürlich immer Grenzerfahrungen oder Menschen in Extremsituationen.
Welche Rolle spielt da so das eigene, die eigene Erfahrung?
Ich glaube, beim Filmemachen oder auch beim Schreiben, da ist ja viel intuitiv. Und wenn man Filme wirklich selbst prägen darf, ja, wenn man das darf, also wenn die Produzenten einen lassen oder wenn man Geld kriegt für die eigene Geschichte, die man selber geschrieben hat, dann trifft man ja 100.000 Entscheidungen jeden Tag und in der Vorbereitung, beim Schreiben und dann beim Drehen. Und das ist natürlich immer auch die eigene Persönlichkeit. Und das ist einem gar nicht immer bewusst. Ich kann das nicht immer benennen, was genau da jetzt, also warum interessieren mich zum Beispiel Vater-Tochter-Geschichten? Das hat mich mein Vater auch mal gefragt. Und ich konnte ihm das gar nicht beantworten, weil ich hatte einen sehr dominanten Vater, aber ich habe ein gutes Verhältnis zu meinem Papa gehabt.
Vielleicht wollte er was trotzdem aufarbeiten mit dieser Auflage.
Ja, der war verwirrt, er war irgendwie überrascht und hatte, Schätzchen, was ist, haben wir hier irgendein Thema oder was ist noch? Also der war neugierig auch, aber ich konnte das gar nicht sagen. Also ich will sagen, man macht auch sehr viel unterbewusst und intuitiv und hat da irgendwelche Dinge, die man verarbeitet. Im Grunde ist es ja toll, Filme machen zu dürfen, weil man dann sozusagen ganz psychologisch Themen, die einen interessieren und beschäftigen, aufarbeiten kann eigentlich.
Heißt das, so ein Film bringt auch Sie weiter? Haben Sie manchmal das Gefühl? Also das hat mich jetzt irgendwie
absolut
verändert?
Absolut, ja.
Was würden Sie da sagen?
Naja, wie man guckt auf, wenn man die Figuren schreibt, dann muss man ja jedem sozusagen ein bisschen Recht geben, auch, finde ich. Also ich finde ja, Geschichten oder Konflikte sind immer spannend, wenn beide Seiten Recht haben. Wenn einer der Böse und der andere der Gute ist, ist es ja eigentlich psychologisch langweilig. Aber wenn beide im Konflikt irgendwo einen guten Punkt haben, dann wird es interessant. Und allein dadurch beschäftigt man sich schon mit seinem Gegenüber sozusagen auf eine Weise, die auch eine gewisse Versöhnlichkeit anbietet. Und das ist ja eigentlich auch schon was, was ganz hilfreich ist im Leben.
Na gut, so weit bis zur Selbsttherapie wollen wir jetzt nicht gehen, also in den Auswirkungen eines Films auf ihr Leben.
Na doch, das ist schon interessant, weil ich beschäftige mich ja so ein bisschen mit Kinderpsychotherapie, auch wegen einem Projekt, was jetzt als nächstes kommt. Und Kinder spielen ja ganz oft Dinge, die sie beschäftigen. Also die reinszenieren sozusagen das, was ihnen heute im Kindergarten passiert ist oder in der Schule. Und wenn jemand doof war, dann spielt man das mit den Puppen nochmal nach, so lange, bis sich irgendwas in dem eigenen Gefühl dazu verändert. Und wir als Regisseure sozusagen dürfen das mit unseren Filmen. Das finde ich natürlich schon ein großes Privileg. Da kann man ja sozusagen so eine Seelenhygiene am Drehort betreiben, indem man die Dinge zum Ausdruck bringt, die einen beschäftigen. Das ist eigentlich schon ein Luxus.
Wenn ich jetzt in dieser Reihe so weiterdenke, dann würde ich sagen, sie beschäftigen sich mit Verlusten im Leben.
Ist das denn so, dass es so viel um Verluste geht? Ich weiß gar nicht. Was
Ja.
hab ich denn groß erzählt? Wer ist denn tot oder was ist denn
Also.
Verlust von Heimat? Natürlich, naheliegenderweise, ja. Und was noch?
Also der Suizid der Mutter, dann im Winter ein Jahr in dem Film der Verlust des Sohnes. Also es werden doch viele,
Stimmt.
müssen viele
Recht oft
Menschen
jemand
Abschiede
tot, ja.
nehmen, ja.
Ja, stimmt, tot. Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Tod spielt in meinem Leben Gott sei Dank noch keine so große Rolle.
Ich höre auch an Ihrer Stimme, dass wir da jetzt vielleicht mal auf eine andere Emotion gehen oder auf eine andere Emotionslage gehen. Emotionen werden im Film ja oft über Musik beispielsweise transportiert. Wir hören jetzt mal eine Musik, als Hitler das rote Kaninchen stellt. Ich vermisse mein Kaninchen. Wie wichtig ist Ihnen Musik in Ihren Filmen, Frau Link?
Sehr wichtig, natürlich. Also ich suche immer mit den Komponisten nach einem Thema, was sozusagen die Temperatur des Films zum Ausdruck bringt oder der Hauptfigur eigentlich. Da ist mir die Zusammenarbeit mit dem Komponisten für dieses eine Thema ganz am Anfang, das kann auch manchmal schon vor Drehbeginn entstehen. Ist mir das sehr, sehr wichtig. Also spätestens natürlich im Schneideraum dann, wenn man erste Szenen hat, unterhält man sich intensiv über die Größe des Orchesters oder ob man nur ein einzelnes Instrument möchte oder so. Und dann vor allem eben immer diese Themen, die ich wirklich sehr liebe für Filme. Also ich war ein Fan von Morricone und von Nino Rota. Es gibt so filmische Themen, die hauen einen um, finde ich.
Welche Rolle spielt das Schweigen in Ihren Filmen?
Es wird ja unheimlich viel gequasselt. Das ist wahrscheinlich liegt daran, dass ich immer viel rede. Und ich werde manchmal unruhig in deutschen Filmen, wenn die Leute den Mund nicht aufkriegen. Ich sitze dann da manchmal im Kino und denke mir, jetzt sag doch mal bitte was, sag doch mal was. In meinen Filmen reden die Figuren eben. Und das Schweigen spielt wahrscheinlich nur dann eine Rolle, wenn Menschen alleine sind und endlich mal zum Nachdenken kommen. Und dann ist Stille natürlich auch wesentlich. Ich suche auch oft selber danach, alleine zu sein. Ich bin gerne mit Menschen, aber ich bin auch gerne allein. Und ich kann zum Beispiel wirklich gute Szenen, glaube ich, nur schreiben, wenn ich alleine bin und wenn ich wirklich in einen emotionalen Flow komme, der ganz innerlich ist. Also für mich ist alleine sein auch eine kreative Zeit. Ich bin schon als junge Frau gerne alleine auf irgendeine Nordseeinsel gefahren und habe da alleine dann Spaziergänge gemacht und mich dann in meine kleine Ferienwohnung zurückgezogen und habe dann da gearbeitet an Drehbüchern und fand es dann manchmal abends blöd, alleine in ein Restaurant zu gehen oder so. Aber eigentlich ist der Flow, in den man kommt, wenn man mal wirklich nur bei sich ist, ist schon auch sehr kostbar und sehr beglückend vor allem. Das macht einen dann wirklich glücklich, weil man das Gefühl hat, jetzt habe ich wirklich vielleicht auch eine Idee, die kann ich jetzt mit mir ausmachen. Das ist irgendwie, kennt glaube ich jeder, der kreativ ist, dass das ein schönes Gefühl ist.
Wir haben von Caroline Link schon einiges über Familien im Film gehört, auch so ein bisschen was über ihre eigene Familie, Frau Link. Die interessiert mich nämlich jetzt eigentlich, die Familie, die sie geprägt hat, weil sie auch gesagt haben, sie denken auch immer mehr über ihre eigene Kindheit nach. Sie sind 1964 in Bad Nauheim geboren. Geben Sie uns mal so ein bisschen so ein Bild von Ihrer Familie.
Ja, meine Eltern hatten ein Restaurant, beziehungsweise meine Eltern waren sehr jung, als sie Kinder bekommen haben, 25, meine Mutter, ja, 24, als meine Schwester kam. Damals hatten die erstmal noch gar nichts. Mein Vater war in Amerika und hat versucht, da Geld zu verdienen, hat in Hotels und Restaurants gearbeitet und die Dollars nach Hause geschickt. Kommen aus sehr einfachen Verhältnissen, meine Eltern, also wirklich weit und breit kein Künstler und auch kein Akademiker. Und sie haben dann, mein Vater hat dann eine kleine Kneipe in Bad Nauheim aufgemacht, als er wieder zurückkam. Und dann später hatten sie ein Restaurant, ein sehr schönes Restaurant, was dann auch sehr gut funktioniert hat. Und sehr früh als junge Menschen hatten sie schon viel Verantwortung. Also zwei Töchter, dann einen eigenen Laden. Ja, also es ist eine sehr herzliche, diskussionsfreudige Familie gewesen oder immer noch. Mein Vater ist leider schon tot. Und ich glaube, die haben sich ganz gut ergänzt, meine Eltern. Meine Mutter ist so eine sehr warme Mama. Mein Papa war immer so ein bisschen eher der dominante und aufbrausende Weltenbummler, der mir aber dann eben auch schon sehr früh gesagt hat, die Welt ist super, guck sie dir an, was bist du denn immer noch hier, geh mal raus. Also der war schon immer unerschrocken, der ist wirklich auch als junger Mann ins Ausland gefahren, konnte überhaupt keine Fremdsprache und hat sich die alle selber beigebracht, egal ob er in Madrid war oder in Südfrankreich oder eben in Amerika. Also er hat dann alle diese Sprachen gelernt und war immer sehr unternehmungslustig. Und das hat mich natürlich auch geprägt.
Und hat das auf Sie abgefärbt?
Mhm. Ja. Bin ja viel gereist auch in meinem Leben und wollte auch immer gerne neue Welten sehen und habe das ja dann in meinen Filmen auch ein bisschen gemacht, auch mit Marokko und Kenia und so.
Ich habe jetzt im ersten Moment gedacht, wahrscheinlich haben Sie so eine, oder vielleicht haben Sie eine Kindheit hinter der Theke verbracht.
Nee, das war meinen Eltern immer ganz wichtig, dass wir möglichst wenig Zeit in den Kneipen oder im Restaurant verbracht haben. Ab und zu haben wir mal sonntags ausgeholfen, irgendwie Teller wegtragen oder sowas oder Töpfe spülen in der Küche, leider, aber ganz wenig, also wirklich nur im Ausnahmefall, ansonsten waren wir wenig da. Wir waren nach der Schule dann immer zum Mittagessen bei meiner Oma, die war auch ganz wichtig in meiner Kindheit. Das war so eine Oma wie Oma Enne bei Der Junge muss an die frische Luft.
Aber insgesamt klingt das schon auch ein bisschen nach einer Kindheit mit einer ganzen Menge Eigenverantwortung, oder? Also so, die Eltern hatten ja eben die Zeit auch gar nicht unbedingt. Haben Sie das genossen oder fühlten Sie sich alleingelassen?
Ich habe das eigentlich nicht als irgendwie schlimm empfunden, wenn ich mir das heute überlege, auch wenn ich so sehe, was wir alle, ich meine das jetzt nicht böse, ich meine mich da auch selbst, was wir für ein Geschiss mit unseren Kindern machen, dann muss ich sagen, war das ja früher in den 70er Jahren ganz anders. Also wenn ich meine Mutter manchmal frage, Mensch, ihr seid jeden Abend ins Restaurant arbeiten gegangen, du hast uns alleine gelassen, da waren wir noch relativ klein, meine Schwester und mich. Was hast du dir denn da gedacht? Hattest du kein schlechtes Gewissen? Und sie dann da haben wir uns nicht so viel Gedanken über euch, um die Kinder gemacht damals. Das war nicht so. Und wir machen uns ja heute über alles, jeden kleinen Pups von unseren Kindern, wahnsinnig viel Kopfzerbrechen. Meine Eltern haben beide gearbeitet, jeden Abend. Um 8 ist meine Mutter immer ins Restaurant gegangen. Aber es gab auch sehr viel Liebe und Verbundenheit. Aber das Aufwachsen in einer Kleinstadt hatte natürlich auch ein anderes Gefühl als in der Großstadt jetzt heute. wir waren ganz viel draußen im Wald und im Freien. Also ich würde meine Kindheit als sehr, sehr sonnig und sehr schön beschreiben.
Und dann ist die Schule da reingebrochen und hat sie geknechtet oder im Gegenteil, sie waren, haben sich da ausprobiert?
Die Schule hat keine so große Rolle gespielt.
So.
Also die Schule, das, wenn ich sehe, wie viel Raum die Schule heute hat, die Schule war überhaupt nicht so wichtig. Wir haben so, die Schule war halt auch, aber wir hatten ja immer ab 1 Uhr mittags frei. Dann sind wir zu meiner Oma zum Essen gegangen und haben den ganzen Nachmittag als Kinder was gespielt oder als Jugendliche rumgeknutscht. Wir waren im Freibad und haben Zeug erlebt. Und mir tun die Kinder heute so leid, weil die Schule so eine Riesenrolle spielt, auch Ganztagsschulen vor allem. Und diese Freiheit, einfach nachmittags sich zu verabreden und irgendeinen Quatsch zu machen, das ist ja irgendwie heute alles gar nicht mehr so einfach.
Wer hat das Kreative in Ihnen herausgelockt oder gefördert? War das Schule, waren das Eltern, war das die Oma?
Nee, das waren wahrscheinlich erst Begegnungen später. Also als junge Erwachsene, als ich Abi gemacht habe, wusste ich ja immer noch nicht, dass ich auf die Filmhochschule wollte. War ich auch erstmal in Amerika, als Au-pair-Mädchen in Kalifornien. Und dann habe ich irgendwie alles Mögliche überlegt, was ich mal werden könnte. Und irgendwann bin ich auf der Filmhochschule gelandet und da gab es dann so ein paar Begegnungen, die mich dann wahrscheinlich inspiriert haben.
Irgendwann bin ich da mal auf der Filmhochschule gelandet. Da schlackern jetzt alle mit den Ohren, die sich jahrelang darum bemühen, auf irgendeiner Filmhochschule mal zu landen. Welchen Berufswunsch hatten Sie, glaube ich, das haben Sie ja vorhin gesagt, irgendwas mit Kindern wollten Sie eigentlich machen.
Ja, dann als 18-, 19-Jährige nicht mehr so dringend unbedingt. Da wollte ich dann, habe ich mal überlegt, ob ich Grafik studiere. Ich konnte überhaupt nicht gut zeichnen, das war dann irgendwie eine Schnapsidee. Dann habe ich ja wirklich alles Mögliche mir durch den Kopf gehen lassen und habe gejobbt als Komparsin an Drehorten. Da habe ich dann mir gedacht, das ist ja eigentlich auch ganz lustig so beim Film. Und wer macht denn hier eigentlich was? Und dann bin ich zum Kameramann gegangen, das war der Gernot Roll damals, und habe gefragt, darf ich mal ein paar Tage mitkommen oder ein paar Wochen bis zum Schluss und zugucken, was ihr alle so macht hier, wer was macht. Und der war dann wirklich ein Mensch, der in meinem Leben sehr, sehr wichtig wurde. Der Gernot, der hat dann gesagt, ja, klar, wenn du willst. Aber ich habe mich dann interessiert und schnell gesehen, die wirklich interessanten Jobs sind eigentlich wirklich die in verantwortungsvollen Positionen natürlich, eben zum Beispiel selbst Geschichten erzählen. Und dann habe ich als Regieassistentin beziehungsweise erstmal als Continuity ein bisschen gearbeitet. Und über den Gernot habe ich einen Praktikumsplatz in Bavaria Filmstudios bekommen. Und dann nahm das so seinen Lauf. Und dann, ich erinnere mich noch, dass die Leute in den Studios damals gesagt haben, geh bloß nicht an diese Filmhochschule. Das sind nur intellektuelle Klugscheißer, die nie gute Filme machen, die keiner sehen will und was weiß ich. Und ich habe gedacht, ach nee, vielleicht gehe ich da doch mal hin.
Und
hatte dann Glück mit der Aufnahme. Die Aufgaben in dem Jahr, die lagen mir. Da musste ich eine Fotoreportage machen. Und da hatte ich dann Feuer gefangen. Da wollte ich dann wirklich auf diese Schule gehen.
Und haben Sie nur Klugscheißer getroffen?
Auch, aber nicht nur, wie es immer so ist im Leben. Aber es war schon, am Anfang war es schon nicht einfach. Also ich kam da an die Filmhochschule mit großen bunten Ohrringen in den Anfang der 80er Jahre. Oder nee, damals war es dann schon 86. Dicke Ohrringe mit, also Christbaumkugel, große ungefähr. Und rosane Pullover hatte ich damals immer an. Und war so ein Mädchen aus der Provinz eigentlich immer noch. Und musste dann erstmal lernen, dass die Leute an der Filmhochschule irgendwie anders ticken. Und das war aber auch interessant. Also ich will das gar nicht, ich fand die ja nicht doof alle. Ich fand die ja zum Teil auch toll. Und die wussten alle schon so viel über Kino.
Ja.
Und ich wusste überhaupt nichts. Und deswegen war das für mich schon auch, aber man brauchte ein bisschen ein dickes Fell, ja.
Die haben Sie jetzt nicht gleich so mundtot gemacht?
Na, es gab schon so ein paar Kandidaten, die sich, glaube ich, schon gefragt haben, was will die denn hier? Und die mir gar nichts zugetraut haben. Und das war nicht immer schön. Ich will nicht sagen, dass ich das so links weggesteckt habe, aber mein Selbstwertgefühl oder mein Selbstbewusstsein hat dazu gereicht, gerade so nicht einzuknicken. Also, und das hat mich eigentlich geprägt für mein gesamtes Berufsleben, dass man immer wieder zu sich selbst zurückkommt und sich überlegt, ich kann jetzt versuchen, so zu sein wie die, oder ich kann versuchen, mir zu überlegen, was kann ich, was will ich und was bin ich, was ist wirklich authentisch ich und nicht nur eine Kopie von irgendjemand anderem, der mir imponiert. Und das ist, das war so ein Lernschritt, den ich da schon machen musste.
Erinnerungen von Caroline Link an die Zeit, in der sie noch sehr viel, oder nicht noch, sie lernen ja immer noch, aber in der sie vor allem an der Hochschule sehr viel gelernt hat. Woran bemisst sich Erfolg an Zuschauerzahlen, an Auszeichnungen und wo ist der Oscar geblieben? Das sind alles noch so Fragen an die Regisseurin, die hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur noch eine Rolle spielen.
Ich nehme gerne noch ein Eierlikörchen. Das Leben muss ja irgendwie weitergehen.
Wir dachten jetzt, um 11 ist mal Zeit für einen Eierlikör. Und es ist ja auch wirklich ein entscheidender Satz aus Der Junge muss an die frische Luft. Das Leben muss weitergehen, hat er ja gerade gesagt. Der Kassenschlager meines Gastes, Der Junge muss an die frische Luft, meines Gastes, der Regisseurin Caroline Link. Die haben Sie jetzt eben auch schon lachen gehört im Hintergrund. Die Verfilmung der Kindheitserinnerung von Harpe Kerkeling. Das ist ja, also er ist sehr komisch, sehr albern, sehr verspielt. Er kann Leute hochnehmen. Und als ich dann von seinem Kinderschicksal dadurch gelesen habe, das hat mich doch ziemlich berührt. Auch ein bisschen umgehauen. So hatte ich den nie gesehen. Wie ging es Ihnen, als Sie das gelesen haben?
Ja, das ist wahrscheinlich, da ging es uns allen gleich, oder? Das ist natürlich wirklich ein Hammer im Sinne von, dass man natürlich hinter jemanden, der so leicht und lustig sein kann, nicht sofort so eine Tragödie vermutet. Auf der anderen Seite macht es ihn vielleicht auch aus mit seiner Verletzlichkeit und eben dieser Fähigkeit auch sozusagen wirklich auch hinter die Fassaden zu gucken und sich nicht zu überhöhen, also erhöhen über die einfachen Leute. Also der ist auch wirklich fest verwurzelt, der Harpe, in seiner Kindheitswelt und in dieser Welt dieser einfachen Menschen, die ihn sehr geprägt haben. Und das spielt alles sehr stark in seine Persönlichkeit hinein.
Eine Persönlichkeit, die von Anfang an scheinbar, jedenfalls hat man da im Film so den Eindruck, auch darauf aufbaut, dass er über sich selber lachen kann.
Ja, und dann muss man sich eben entscheiden, ob man unfreiwillig komisch sein will oder ob man seine peinliche Erscheinung gezielt einsetzt. Ich habe mich für das Zweite entschieden.
Das hört sich, Caroline Link, auch so ein bisschen danach an, dass man doch bei den Dreharbeiten noch eine ganze Menge Spaß hatte, oder?
Ja, das sind immer so die Szenen, die dann im Film hoffentlich lustig sind. Ja. Nicht unbedingt die, die dann beim Drehen auch so wahnsinnig lustig waren. Also dieser Drehtag mit dem Pferd, das war schon auch sehr anstrengend für einen armen Julius, weil da ist er dann auch mal runtergeflogen.
Pferd, ja.
Und mit so einer blöden Nylon-Jogginghose auf so einem glatten Pferd ohne Sattel, das ist auch wirklich kein Spaß. Und da hat er sich auch wirklich fast ein bisschen wehgetan. Und das war sehr, sehr, sehr anstrengend. Und andere Dinge, die im Film vielleicht nicht lustig sind, sind beim Drehen dann lustig. Und ja, das ist dann nicht so unbedingt immer so das Gleiche.
Aber wo Sie gerade die neue Nylon-Jogginghose angesprochen haben, ich bin auch Jahrgang 64 und für mich war das auch wie so eine Zeitreise in die Kindheit. Gerade auch die Trainingshosen, haben wir ja damals gesagt, nicht Jogginghosen, nein, die Trainingshosen, die man da getragen hat. Ist das so ein Film für unsere Generation?
Ja, also ich bin auch genauso alt wie Harpe, 64er Jahrgang, und ich habe mich an so viele Dinge erinnert, ja. Aber das ist ja nicht das Einzige, was in dem Film, glaube ich, irgendwie funktionieren soll oder einen emotional berührt. Aber es trägt dazu bei, die Atmosphäre, diese Zeitreise zurück in die eigene Kindheit, das hat mich auch wirklich sehr bewegt, muss ich sagen. Und als ich dann die ganzen Sachen auch gesehen habe, die Szenenbildnerin da anschleppt und die Ausstattung der Wohnungen und dann fällt einem ja alles ein, da fällt einem diese Bilder an der Wand, also es ist nicht nur für mich die Zeit, es ist auch das Milieu. Also ich komme tatsächlich sehr aus dieser Welt, nicht aus dem Ruhrgebiet, aber auch die Provinz in Hessen ist zu dieser Zeit ähnlich gewesen. Also ich kannte das alles, was ich dann da gesehen habe, sehr, sehr gut. Und selbst die Verwandten und dieser Tonfall sozusagen in der Familie, das war mir sehr vertraut.
Ja, ich habe so beim Gucken jetzt auch nochmal so gedacht, das ist natürlich durchaus ein Film für Wessis, weil es eben in den Provinzen spielt. Wahrscheinlich hat es in Magdeburg oder Umland noch ein bisschen anders ausgesehen. Aber wie Sie gerade gesagt haben, das ist ja nicht das Einzige, was diesen Film ausmacht, ist ja ganz klar. Aber es berührt natürlich schon in gewisser Weise. Und dieses mit dem sich da in dieses Milieu auch einfühlen und dass Ihnen das eigentlich leicht gefallen ist, weil Sie sich da auch wieder an eigenes erinnert haben. Wer hat sich da eigentlich an wen rangetastet? Wer ist auf wen zugegangen für diesen Film? Harpe Kerkeling auf Sie oder umgekehrt?
Die Idee, dieses Buch von Harpe zu verfilmen, war nicht meine Idee. Das war die Idee von der UFA, die auch schon Ich bin da mal weg mit dem Harpe gemacht haben. Und die haben auch ohne mich erstmal ein Drehbuch entwickelt mit der Ruth Thoma eben. Die hat das geschrieben und die waren dann schon sehr weit, als sie dann auf die Idee kamen, mich zu fragen, ob ich Lust habe, da Regie zu machen. Also ich habe dann über die UFA den Harpe kennengelernt und habe ihn ein paar Mal getroffen. Und wir haben uns über seine Kindheit und seine Erlebnisse nochmal unterhalten. Ich durfte auch viele Fotos und Fotoalben angucken und das war sehr schön und sehr vertrauensvoll. Aber die Idee, überhaupt das ganze Projekt zu starten und den engen Kontakt schon zum Harpe, das hatte die UFA.
Ah ja. Ist das für ihn schwer gewesen? Also so auch so, weil das dieses Leben ja nun noch nicht so lang her ist, da loszulassen? Also sie einerseits reinzulassen so tief und andererseits dann loszulassen? Wie haben Sie das so, wie war diese Situation? Erinnern Sie das noch?
Ja, der Harpe war wirklich sehr vertrauensvoll. Der war wirklich sehr offen. Es war dann schon, glaube ich, später dann im Endfertigungsprozess für ihn dann immer wieder mal, musste er schon ab und zu schlucken, glaube ich, als er uns im Schneideraum besucht hat, weil er dann auch nochmal gefühlt hat und verstanden, er ist ja ein Profi, er kommt aus den Medien, er weiß natürlich, dass ein Film ist und ein Buch und so weiter. Aber als er dann diese Bilder gesehen hat, da hat er nochmal anders realisiert, dass das ihm jetzt nah auf den Pelz rückt irgendwie. Mhm. Und das war dann, glaube ich, da gab es dann auch so ein bisschen so eine Verunsicherung erstmal. Will ich mir das jetzt wirklich immer angucken? Wie engagiere ich mich jetzt für dieses ganze Projekt oder will ich damit immer in Verbindung gebracht werden? Es ist ja auch ein Film von der Caroline. Auf der anderen Seite hat er mir mal gesagt, du weißt gar nicht, wie nah du der Wahrheit gekommen bist mit diesen Bildern. Und das war ihm streckenweise ein bisschen unheimlich, glaube ich. Vor allem hatte er sich ursprünglich mal vorgestellt, dass der Film viel leichter wird, also dass das viel komischer, Leichte, ne? Überwiegt. Aha. Ja, nicht nur komisch, sondern eben nicht so traurig. Also nicht, dass da noch mehr Gags rein sollten oder so, aber dass er nicht so lange so traurig bleibt. Und ich habe dann mit ihm auch schon in der Vorbereitung viel darüber gesprochen und ihm gesagt, habe, deine Mama hat sich das Leben genommen. Die hatte zwei Kinder und ist gegangen. Das ist nicht irgendwie relativierbar. Das ist nichts, was man so nebenbei auch noch mal erzählt, sondern das ist wirklich zentral. Und da wäre er vielleicht nicht ganz so weit gegangen im Sinne von, die Leute sollen ja schon schlucken, aber sie sollen jetzt auch nicht die ganze Zeit heulen. Und mir war es aber wichtig, dass man das ganz ernst nimmt, weil ich dachte, dann ist auch umso stärker die Erleichterung, wenn der kleine Junge die Kurve kriegt und der Hans-Peter zum Schluss wieder lachen kann. Und da habe ich sozusagen ein bisschen drauf bestanden und das war für ihn schon auch ein bisschen anstrengend, weil er Angst davor hatte, glaube ich, diesen traurigen Emotionen so nochmal gegenüberzustehen.
Ja. Sie erinnern sich noch daran, wie sich Harpe Kerkeling und sein Darsteller Julius Weckauf begegnet sind? Das ist ja dann auch komisch, nehme ich an, oder? Also jetzt nicht komisch im Sinne von lustig, sondern auch eigenartig, oder?
Ja, das war wirklich süß. Da waren wir in einem Tonstudio und haben schon mal so eine Voice-Over-Stimme vom Harpe aufgenommen für das Ende. Und da kam dann Julius mit seinen Eltern dazu in Berlin in einem Tonstudio. Und als sie sich dann gegenüberstanden und Julius ihn so anschaute und sagte, nee, wer hat's gesagt? Ich glaube, nee, der Harpe hat's gesagt. Er stand dann dem Julius gegenüber und sagte, also du bist jetzt ich, denn ich bin du. Oder sowas. Und das war irgendwie sehr goldig. Also die zwei mochten sich sofort und der Harpe ist ja wirklich auch zu süß dann gewesen. Er hat mit dem Julius geprobt und hat mir gleich was ganz Wesentliches beigebracht. Wir haben dann so diese Sketche mal überlegt, was kann er da machen, was ist zu viel, was ist zu wenig.
Also die er seiner Verwandtschaft da immer aufführt.
Ja, wenn er da eine Klamotte aufzieht oder irgendeinen Hut, einen lustigen oder diesen Tanz bei Spaniens Gitarren, wie kann er sich da bewegen? Harpe hat dann so Vorschläge gemacht und hat sich aber vor allem kaputt gelacht über den Julius, auch wenn es mal nicht so lustig war. Und er hat ihm das Gefühl gegeben, du bist so lustig, du bist so toll, du machst das spitzenmäßig. Und da habe ich wirklich gelernt, wenn man lustig sein soll, braucht man den Support, da braucht man wirklich, dass die Menschen mitgehen und
lachen
und
das Publikum
ihn stärken. Ja, weil alle Verbesserungsvorschläge oder jede Kritik wäre da eher lähmend, ja. Und der Harpe hat mit seiner liebenswerten, offenen und unterstützenden Art und Weise dem Julius in keinem Moment irgendeinen Zweifel vermittelt, dass er das vielleicht nicht lustig genug machen könnte oder so. Es war ja schon ein gewisser Druck für so einen kleinen Kerl, gell?
Und überhaupt dieses ganze Bild, was er da abgeben musste, also so ein bisschen so ein tollpatschiger, dicker Junge, den zu mimen ist ja jetzt auch nicht der Wunsch von jedem 10-Jährigen.
Ja, also, eben, ja, genau.
Kann man
genau. Auch nicht. Genau, und da war Happe wirklich sehr unterstützend und sehr hilfreich und die beiden mochten sich wahnsinnig gern, ja.
Es gab viele Preise dafür, den Bayerischen Filmpreis, den Deutschen Comedypreis und es waren Riesenkassenschlager, der erfolgreichste Kinostart eines deutschen Films 2018 war das. War allein in den ersten 4 Wochen über 2 Millionen Zuschauer. Was hat Sie da am meisten gefreut?
Es hat mich gefreut, dass diese Balance aus Traurigkeit und Humor so gut funktioniert hat. Und dass ich glaube, dass der Film, obwohl er eine deutsche Komödie irgendwo auch ist, trotzdem, glaube ich, nochmal eine andere Tiefe erreicht, dadurch, dass wir den Kummer ernst genommen haben. Und dass das funktioniert hat, da war ich sehr froh, weil ich zwischenzeitlich dann auch mal Angst bekommen habe, ob es vielleicht doch zu traurig ist auch. Aber die Leute waren sehr bewegt und die haben das nicht als was Negatives empfunden, dass man auch traurig ist beim Gucken von dem Film. Und das war immer meine Hoffnung, dass man das ernst nehmen darf, diesen Selbstmord der Mutter, und dass es trotzdem funktioniert. Also, dass man nicht deswegen den Film meidet, weil er vielleicht zu schmerzhaft wäre oder sowas. Und das hat mich sehr gefreut. Und natürlich ist es immer mit dem Erfolg die Frage, was freut einen mehr, kommerzieller Erfolg oder künstlerischer Erfolg? Und in diesem Fall war es ja wirklich so wunderbar, dass beides ganz gut funktioniert hat.
Über kommerzielle Erfolge oder überhaupt über Auszeichnung wollte ich auch noch sprechen und über den Oscar, der bei Caroline Link zu Hause steht. Stimmt das eigentlich? Steht die Trophäe tatsächlich bei Ihnen?
Ja, jetzt steht sie wieder bei mir. Die stand ein Jahr im Filmmuseum in Frankfurt und jetzt steht sie wieder bei mir und freut sich.
Und freut sich,
dass sie wieder zu Hause ist.
Und sie sich an ihr. Schauen Sie den Oscar für den besten fremdsprachigen Film 2003 nirgendwo in Afrika. Schauen Sie den manchmal an.
Ist das ja, der steht Gefühlen mitten verbunden? Im Wohnzimmer sozusagen. Der steht neben einem goldenen Bambi auf dem Boden als Türstopper von meiner Wohnzimmertür.
Als Türstopper.
Und auf dem Parkett sieht das sehr schön aus. Also vor dieser weißen Tür ist es total hübsch und er ist ins Familienleben integriert sozusagen.
Das muss ich Ihnen jetzt mal sagen, das finde ich das schon interessant, also so einen Blick in Ihr Wohnzimmer zu werfen, dass der Oscar da also ein Türstopper ist. Man denkt sich das ja immer in so einer Vitrine so als Nicht-Oscar-Besitzerin, aber das scheint, also Sie wollen ihn auch nicht überhöhen, oder?
Ich habe vor allem keine Vitrine. So, was soll ich mit einer Vitrine? Wie hässlich. Hässlich. Nein, aber ich brauche keine Glasscheibe da davor. Der ist ja auch robust. Der Oscar besteht ja zu 95% aus Sockel und ist sehr schwer wegen dem Sockel. Und es ist ja sowieso mehr ein ideeller Wert. Ich glaube, das Ding an sich ist ja gar nicht besonders wertvoll.
Na, mir geht es auch eigentlich jetzt um den ideellen Wert durchaus. Aber wenn wir mal dabei bleiben, ideeller Wert, Sie waren bei der Verleihung damals gar nicht dabei.
Nee, aber das habe ich nun wirklich schon ausgiebig in allen Medien immer wieder erzählt. Mhm. Und ja, da war ich nicht dabei, aber ich war ja schon mal vorher dabei bei Jenseits der Stille. Der war ja Gott sei Dank, oder schönerweise war der auch schon nominiert für einen Oscar.
Das
und
war
da haben wir das Ganze
96, ne?
Also ins Kino kam er 96, bei den Oscars waren wir, glaube ich, 98 oder 99. Auf jeden Fall war das eine einzige große Party mit allen möglichen Menschen, die mitgereist sind. Und das war ein großes Erlebnis. Es war aber auch das, was es ist, eine Riesenshow. Das habe ich miterlebt, das war toll und aufregend. Aber deswegen war ich jetzt nicht ganz so traurig, dass ich bei nirgendwo in Afrika nicht hinfahren konnte, weil ich das ja schon mal erlebt hatte. Mhm. Dass wir dann natürlich gewinnen würden, habe ich jetzt nicht geahnt. Und so war das dann halt. Und
kann mich noch erinnern, dass ich Sie dann irgendwie im Fernsehen gesehen habe, so zugeschaltet war das irgendwie. Sie wurden dann, glaube ich, angerufen danach. Also Sie waren doch da dann auch irgendwie präsent, oder? Mit Bild und
Ton? Nee, in der Nacht tatsächlich gar nicht. Ich meine, das kann heute keiner mehr
nachvollziehen. Kann man sich kaum noch vorstellen, ja.
Ich bin sogar ins Bett gegangen, weil ich so erschöpft war, weil ich wirklich immer mit meinem kranken Baby da saß und tatsächlich in dieser Phase meines Lebens keinen wirklichen Nerv hatte für diesen ganzen Filmrummel. Mhm. Da hatte ich irgendwie echt andere Sorgen.
Also wenn Sie sagen, also durch die Krankheit Ihrer Tochter eben nicht hinfahren können und der ganze Hype ums Filmemachen, hieß das dann auch für länger, den Hype ums Filmemachen nicht irgendwie so richtig gutieren können?
Wie gesagt, ich mache wirklich sehr, sehr gerne Filme. Ich erzähle gerne Geschichten. Ich mache sie gerne, die Filme. Ich arbeite gerne mit Schauspielern. Ich bin gerne im Team, am Set. Aber dieses ganze Vermarkten von Filmen und hinterher dieser ganze Rummel ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Ich wollte natürlich immer weiter Filme machen, aber ich hatte erstmal diese großen Sorgen wegen meinem kranken Baby. Und dann entstand durch diesen Oscar natürlich auch ein gewisser Druck. Also dadurch, dass zum ersten Mal seit langer Zeit jemand wieder in Deutschland einen Oscar gewonnen hat, hat natürlich jeder dann auch in der Branche geguckt, was macht sie denn jetzt mit diesem Oscar? Was macht sie daraus? Oder was macht sie als nächstes? Und das hat mich schon ein bisschen unter Druck gesetzt, angestrengt, weil ich dann eben das Gefühl hatte, jetzt muss aber was Bombenmäßiges kommen. Mhm. Und dann habe ich dann ja erstmal vor Schreck relativ viel Zeit vergehen lassen, bis ich dann mit Im Winter ein Jahr einen Film gemacht habe, der nun gar nicht dem entsprochen hat, was sich die Branche so vorgestellt hat.
Das war dann auch schon einige Jahre später, ne? Das heißt also, dieser Druck, wenn man das jetzt mal ein bisschen verallgemeinert, Druck von außen und Kreativität, das verträgt sich eigentlich überhaupt nicht.
Nee, ich habe auch immer wieder mir gedacht, ich muss immer bei mir bleiben. Ich muss immer zu mir zurückkommen. Ich kann diese Beratschlagung von außen und diese auch die Fülle der Angebote, die dann auch weit wegführen von dem, was man eigentlich machen wollte, das muss ich mir erst mal sortieren. Also es ist ja schön, wenn sich was tut und es ist toll, wenn Menschen dann gerne mit einem arbeiten wollen. Aber man muss sich dann vor allem nicht kaufen lassen, weil es gibt dann natürlich auch tolle Angebote, die viel Geld versprechen. Aber dann kann es natürlich auch schnell vorbei sein mit der Karriere, wenn das dann Sachen sind, die einen gar nicht interessieren wirklich und die man deswegen dann vielleicht auch gar nicht so gut macht.
Ja, das ist ganz schön schwer, da dann bei sich zu bleiben, wenn man sowieso auch im Moment vielleicht sich mit sich auch gar nicht so unbedingt wohlfühlt. Sie hatten eben so ein Stichwort gesagt, die Beratschlagung auch von außen. Jetzt haben Sie die Beratschlagung in Sachen Film ja auch nicht nur immer von außen gehabt, sondern Ihr Lebensgefährte, zu dem Zeitpunkt jedenfalls Filmemacher Dominik Graf, gleiches Metier. Ist das eigentlich Hilfe oder eigentlich auch oft Druck, weil man sich miteinander vergleicht?
Also es gibt wirklich wenig Menschen in meinem Leben, wo ich sagen kann, die Ratschläge sind so für mich und nicht von deren Perspektive, sondern der Dominik, der schafft was wirklich wenige schaffen, dass er sich auf andere Filmemacher so einlassen kann, dass er sich überlegen kann, was ist vielleicht für dich als ein kreativer Mensch das Richtige jetzt und nicht, was würde ich machen an deiner Stelle. Weil das ist oft nicht so hilfreich. Und das kann der Dominik wahnsinnig gut. Er kennt mich ja nun lang genug. Er kennt meine Neigungen und meine Fähigkeiten, das, was mich interessiert. Und mit dem darüber zu sprechen, was vielleicht sinnvoll ist, das bringt mir wirklich viel, vor allem auch, wenn wir dann konkret über Projekte reden oder auch wenn ich was schreibe und ihm das gebe und was da kommt an Feedback, da ist mir wirklich der Dominik der wertvollste Ratgeber dann eben in dem Fall dann, den ich habe. Das ist wirklich ganz toll.
Und die Konkurrenz?
Also wir sind ja sehr unterschiedlich, wir wollen nie die gleichen Filme. Das ist ja nicht jetzt so, dass man jetzt sich um das gleiche Projekt bemühen würde oder so. Ich glaube, meine Filme würde der Dominik nicht machen wollen und ich kann seine Filme, auch Krimis und sowas, kann ich ja überhaupt nicht erzählen. Und dann natürlich, wie man in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, doch, das ist manchmal schon nicht ganz einfach. Also da muss man dann gucken, wie man sich das selbst sortiert. Es gibt ja auch Menschen, also gerade nach dem Oscar, da ist die ganze Filmbranche so ausgeflippt und dieser Oscar ist wirklich so ein göttlicher Preis für manche Leute, dass ich selber manchmal gestaunt habe, wie wertvoll oder wie wichtig alle diesen Oscar nehmen. Und das ist schon lustig, weil wir haben ja auch schon oft selber erlebt, alle, dass bei den Oscars nicht unbedingt immer die künstlerisch am interessantesten Filme unbedingt ausgezeichnet werden, aber Oscar ist ein Mythos, der einfach unschlagbar ist.
Sie haben, glaube ich, mal selber ganz so down to earth gesagt, Filme aus Deutschland, die sich ums Dritte Reich drehen, die sich ums Nazireich drehen, die haben sowieso eine gute Chance. Also von daher bin ich da auch ausgewählt.
Ja, das ein bisschen anders. Das stimmt. Naja, doch, das stimmt schon. Also aus Deutschland kommende Filme, die sich mit Nationalsozialismus oder auch gerne mit der Stasi oder irgendwie geteilten Deutschland beschäftigen, haben in Amerika gute Chancen. Das ist einfach so. Ich merke es ja auch mit dem Rosa Kaninchen. Der lief jetzt auch eben Corona-bedingt vor allem auf Online-Festivals, aber auf sehr vielen Festivals in den USA. Und die Faszination für dieses Thema, vor allem wenn es aus Deutschland kommt, ist schon wahnsinnig groß. Also der Junge muss an die frische Luft, hat in Amerika hat wirklich niemanden interessiert. Aber das Rosa Kaninchen lief wieder rauf und runter und große Betroffenheit und ganz viele Interviewanfragen. Also das ist wirklich interessant. Es gibt natürlich auch eine sehr große jüdische Gemeinde in den USA und auch sehr, sehr, sehr viele Jewish Film Festivals. Ich wusste gar nicht, wie viele Filmfestivals mit jüdischen Themen es gibt in Amerika.
Wir haben über Auszeichnung für die Regisseurin Caroline Link schon ausführlich gesprochen, über ihren ersten Kinofilm Jenseits der Stille, 1996 verwirklicht, möchte ich jetzt gerne sprechen. Frau Link, Ich sage, erster Kinofilm war der Stoff. Geschichte einer Tochter gehörloser Eltern, die Musikerin werden will. War das gleich Kino für Sie?
Ja, irgendwie dachte ich eigentlich immer und lange Zeit als Einzige, glaube ich, dass das ein sehr bewegender und durchaus auch publikumstauglicher Film sein könnte fürs Kino, ja. Ich habe mir nie einen Film vorgestellt, den offensichtlich die Geldgeber im Kopf hatten, also einen langweiligen deutschen Film mit einem ehrenwerten Thema, was aber niemand im Kino sehen möchte, sondern ich dachte mir immer, das ist die Geschichte einer Familie, die mit einer Kommunikationsherausforderung sozusagen zu kämpfen hat. Und diese Kommunikationsschwierigkeiten, die lassen sich ja übertragen auf jede Familie, wo es um Pubertät oder Heranwachsen geht und um die Unmöglichkeit, miteinander noch normal zu sprechen. Also ich fand das toll. Ich habe mal einen Artikel in der Zeitung gelesen, in dem eine Autorin beschrieben hat, wie sie aufgewachsen ist mit gehörlosen Eltern und eben als einzige sozusagen die Außenministerin der Familie war und immer alles falsch, je nach ihrem Willen, als Kind schon übersetzt hat in der Welt. Also zwischen Lehrern und Kellnern, und hat sie immer als kleines Mädchen schon so übersetzt, wie sie das sagen würde, und hatte so eine Machtposition in der Familie. Das fand ich so originell und so speziell, dass ich eigentlich immer schon dachte, Leute, ihr werdet euch noch wundern. Das wird eine Geschichte, die auch bewegt. Also ich war da ganz hoffnungsvoll.
Mit was für einer Energie sind Sie denn dann da aber daran gegangen, die Leute, die das irgendwie ganz anders gesehen haben, zu überzeugen und ihnen Budget zu geben?
Ja, also erstens mal war das Budget dann am Ende auch immer noch sehr klein, und die Energie musste lange, lange halten, weil das hat wirklich Jahre gedauert, bis ich das überhaupt machen durfte. Wenn man so gar keinen Namen hat und dann mit so einem Stoff ankommt, ist es natürlich schwer. Und ich hatte dann irgendwann mal ein Stipendium von der Filmförderung und hatte eine dramaturgische Beratung. Das war immerhin schon mal ein kleiner Erfolg. Dadurch hatte ich dann auch eine kleine Förderung bekommen für die Dreharbeiten und dann auch Produzenten gefunden, die irgendwie daran geglaubt haben. Und dann hat eben dieser Kameramann, der Gernot Roll, der für mich eben in meinen Anfängen so wichtig war, hat dann auch Kamera gemacht. Das war dann auch schon mal ein wichtiger Baustein in der Förderung, weil der war sehr renommiert und hat zu dem Projekt Ja gesagt. Dann hatte ich tolle gehörlose Schauspieler. Also das wurde dann immer größer, aber es hat unglaublich lang gedauert. Also ich habe wirklich Jahre an diesem Projekt gearbeitet.
Und zur Belohnung hören wir jetzt hier nochmal einen kleinen Ausschnitt aus der Filmmusik, aus dem Film Jenseits der Stille. Jenseits der Stille. Niki Reiser hat das Thema hier vorgegeben. Sie haben es vorhin, glaube ich, schon mal angesprochen, als wir kurz über Filmmusik gesprochen haben, dass er sowieso sehr wichtig war. Jetzt nicht nur für diesen Film, für Sie, sondern insgesamt.
Ja, der Niki und ich, wir haben eine lange Geschichte miteinander. Er hat eigentlich alle meine Filme gemacht, außer das Rosa Kaninchen. Ich habe ihn kennengelernt in einer Disco im Dschungel in Berlin. Ja. Anfang der 90er Jahre, da war er in der jüdischen Band Kol Simka, hat er da Klarinette gespielt. Und da in meinem Film ja Klarinette eine große Rolle spielt, hatte ich ihn gefragt, ob ihm dazu was einfällt. Und wir haben uns mit dem Film kennengelernt. Er hatte noch gar nicht sehr viel Filmmusik gemacht, ein bisschen was auch für Dani Levy. Und ich fand ihn toll und war froh, dass ich überhaupt jemanden hatte, der mir meine Filmmusik gemacht hat für Jenseits der Stille, für ein kleines Budget. Und das war dann aber so wunderbar. Gerade bei Jenseits der Stille glaube ich, dass ohne diese Filmmusik der Film nicht halb so erfolgreich geworden wäre.
Weil sie so anfasst, diese Musik? Oder warum glauben Sie das?
Eine Musik, eine filmische Musik muss ja wirklich den innersten Kern einer Filmgeschichte erkennen. Und wir waren uns da sofort so einig. Also wir wussten, die Tonlage dieser Geschichte ist eine Mischung auch aus Melancholie und Sehnsucht und Aufbruch und gleichzeitig Schuldgefühlen und Verantwortungsgefühlen. Und dass es auch nicht kitschig wird. Also der Niki hat da genau immer die Balance gefunden, finde ich.
Dieses Thema überhaupt, dass die Tochter der gehörlosen Eltern nun gerade Musik für sich entdeckt und als Ausdrucksmittel Musik hat. Wo ist die Idee hergekommen und wie haben Sie das alles recherchiert? Wie tief sind Sie da auch in die Recherche gegangen, haben Menschen kennengelernt, die ein solches Leben führen?
Also, dass die Tochter von gehörlosen Eltern Musikerin werden will, könnte man sagen, ist eine ziemlich platte Idee. Das hätte auch aus irgendeinem doofen amerikanischen Spielfilm entstehen können. Aber ich glaube, was wesentlich ist, ist tatsächlich wirklich die Beziehung zwischen Vater und Tochter und diese emotionale Verbundenheit und gleichzeitig die Unfähigkeit, miteinander zu kommunizieren. Das ist schon etwas, was dann eben auch übertragbar ist. Von außen ist es ein Film über Gehörlose, aber im Kern ist es ein Film über eine Familie und diese spezielle Konstellation zwischen Vater und Tochter. Und ich glaube, das ist im Endeffekt das, was die Menschen dann, auch wenn sie nichts mit Gehörlosigkeit zu tun haben, bewegt.
Kommen wir mal zu einem anderen Kampf. Sie sind für den Oscar nominiert worden, das hatten Sie ja auch erzählt und waren dann auch da und von der Party haben Sie uns auch schon erzählt. Sie waren ja damals eigentlich eine ziemlich seltene Spezies, nämlich Regisseurin, also Frau. Das hat sich ein bisschen geändert, wird auf jeden Fall noch dran gearbeitet. Sind Ihrer Meinung nach zu wenig Frauen in Ihrem Metier tätig? Macht Sie das wütend?
Das ist auf jeden Fall so. Ich muss sagen, allein die Zahlen sind ja ganz deutlich. Also wenn ich daran denke, dass 50% aller Studenten an den Filmhochschulen weiblich sind, darauf achtet die Filmhochschule ja, Gott sei Dank. Also man nimmt immer halbe Männer, Frauen. Und im Endeffekt machen dann aber so viel weniger Frauen Filme als Männer, dann ist da natürlich ein Fehler im System und man fragt sich, woher kommt denn das? Und ganz sicher ist das auch so, dass Frauen gemeinhin in diesem doch auch manchmal sehr toughen Job weniger zugetraut wird. Und das unterschreibe ich auch und dafür setze ich mich immer ein, dass das so nicht sein darf. Aber ich finde auch, dass die Frauen, und das sage ich vor allem den Studentinnen auch, den jungen Frauen, dass sie es halt auch wirklich wollen müssen und dass sie diesen Kampf auch wirklich kämpfen wollen müssen. Und es ist ein Kampf. Es ist nicht unbedingt ein Kampf am Drehort. Wenn man einmal am Drehort gelandet ist und seinen Film machen kann, dann kann man das auf vielerlei Weise machen. Man kann das energisch machen, man kann es aber auch ganz zart und sanft und leise machen. Man muss nicht rumbrüllen, man kann auch wunderbare Filme drehen auf eine sehr zurückhaltende Weise, denke ich mal. Man braucht keinen Krieg am Drehort. Aber um Geld zu kriegen und um auf sich aufmerksam zu machen und auch um dieses Gefühl zu verströmen, ich kann das und ich will das und ich mache das jetzt auch, da könnten, finde ich, manchmal die Frauen mehr an sich selber glauben. Ich erlebe immer Frauen, die zweifeln und die unsicher sind und Männer, die sagen, ich mache das super, ich kann das sowieso und ich habe einen geilen Film gedreht. Da sind die Frauen oft wahnsinnig selbstkritisch und zurückhaltend. Und da denke ich mir manchmal, Mensch, Mädels, jetzt habt ihr die Chance, jetzt macht's halt auch. Jetzt fordert es ein und holt's euch.
Also ein Plädoyer für Empowerment von der Regisseurin Caroline Link an ebenfalls Regisseurinnen. Wir haben über verschiedene Filme schon gesprochen und gemerkt, wie stark sie sich auch hineingeben so in ihre Projekte, wie sehr sie das dann auch umtreibt. Ist so ein Projekt eigentlich mit Filmstart dann abgeschlossen oder wabert das weiter im Leben herum?
Nee, also so wie ich meinen Job mache und so selten ich auch drehe, ich habe ja bis jetzt, glaube ich, 7 Kinofilme gedreht. Das sind schon auch meine Kinder. Das sind schon auch meine Babys. Also, und auch Filme, die vielleicht jetzt nicht so wahnsinnig gut im Kino gelaufen sind, die sind dann halt Kinder, die kleine Schlappohren haben oder irgendwas nicht ganz perfekt ist, aber ich habe sie trotzdem lieb. Es ist schon, meine Filme bedeuten mir schon was. Und das ist so, weil ich sie eben so mache, wie ich sie mache und weil ich mir viel Zeit lasse und dann auch nur das drehe, was wirklich was mit mir zu tun hat, glaube ich.
Begegnen Sie den Darstellern und Darstellerinnen manchmal noch? Vor allem, wenn es ja Kinder waren, dann sind die jetzt inzwischen Jugendliche oder so. Verfolgen Sie, ob da dann doch noch eine Karriere hinterherkommt?
Ja, doch, eigentlich habe ich zu allen noch einen ganz guten Kontakt. Also klar, werden aus kleineren Kindern werden dann irgendwie Erwachsene, die ja auch eben, wie gesagt, zum großen Teil gar keine Filme mehr machen. Mhm. Aber neulich war ich zum Beispiel bei meinem Pünktchen, bei der Elea Geisler, die jetzt Mama geworden ist und ein entzückendes Baby hat und glücklich verheiratet ist und auch keine Filme mehr machen möchte, weil einfach das dann auch schwierig wurde mit diesem Warten aufs Telefon, bis es mal wieder klingelt und ob man dann auch eine tolle Rolle kriegt oder nur irgendeinen Mist spielen darf und so. Und die hat sich auch für einen ganz anderen Lebensweg entschieden, aber wir haben immer noch Kontakt und das war, glaube ich, trotzdem ein großes Erlebnis in ihrer Kindheit und auch eine schöne Erinnerung.
Mhm. Andere Projekte oder andere Filme ziehen noch ganz anderes Engagement oder andere Projekte nach sich. Ich denke da an Nirgendwo in Afrika. Sie haben damals, das hatten Sie vorhin, glaube ich, auch erwähnt, ja in Kenia gedreht. Das waren, glaube ich, auch ziemlich schwierige Bedingungen, die Sie da hatten. Oder es war jedenfalls insgesamt ein Abenteuer, da zu drehen, oder?
Ja, das war ein Abenteuer, aber es war ein tolles Abenteuer. Wenn ich jetzt hier so im Lockdown sitze, denke ich mir, wow, was waren das für Zeiten, als wir quer durch Kenia da gebrettert sind und an diesen abgelegenen Orten mit diesen Menschen da gedreht haben. Und wirklich, also es war, ich staune über meine eigene Unerschrockenheit. Ich hatte da eigentlich nie Angst, obwohl wir in Zelten in Gegenden geschlafen haben, wo es irgendwelche Giftschlangen gibt. Ich weiß gar nicht, ob ich mich das noch trauen würde, aber es war eine großartige Zeit und wahrscheinlich werde ich irgendwann mal so eine Oma sein, die ihren Enkel immer die gleichen Episoden von den Dreharbeiten in Marokko und Kenia erzählt und die dann schon sagen, Omi, das hast du uns schon 100 Mal erzählt, hör auf. Aber es war eine tolle Zeit, ich fand es wirklich super.
Aber das ist, glaube ich, auch wiederum ein Fallstrick, oder? Wenn man dann so Marokko, Kenia, dass man die Länder nicht als exotische Kulisse benutzt, oder?
Ja, klar, das ist mir natürlich immer bewusst gewesen, dass das eine Selbstverständlichkeit haben muss und dass die Geschichte vor dieser Landschaft oder so wesentlich sein muss und der Hauptdarsteller sein muss und nicht die Landschaft. In Kenia haben wir auch wirklich uns sehr bemüht, keine Tiere ins Bild zu kriegen, also nicht jetzt irgendwelche Schwenks über Sonnenuntergänge.
Ständig so Safari-Atmosphäre.
Nee, ja, also alles, was man üblicherweise mit diesen TV-Filmen auch in Afrika verbindet, diese Fernsehfilme, das, genau das wollten wir alles nicht. Und da waren wir uns auch ganz schnell einig, dass das da nichts zu suchen hat.
Wie waren das damals bei den Dreharbeiten mit dem Arbeiten fort, mit dem Arbeiten auf Augenhöhe auch? Musste man sich da irgendwie anders einstellen aufeinander oder waren da auch Schwierigkeiten?
Also bei Nirgendwo in Afrika hatte ich das Glück, dass mein Produzent eigentlich Ethnologe war. Der Peter Herrmann hat Ethnologie studiert, der kannte sich wirklich speziell mit Afrika und speziell auch mit Kenia sehr gut aus. Und wir haben auch noch einen jungen Ethnologen dazugeholt, der Wochen vorher schon in das Dorf gegangen ist, in dem wir dann später auch gedreht haben, in einem sehr abgelegenen Dorf, wo die Menschen tatsächlich nie ins Kino gehen. Also die wussten eigentlich noch nicht mal so ganz genau, was Dreharbeiten oder einen Kinofilm überhaupt bedeuten. Und zusammen mit dieser ethnologischen Beratung sind wir ins Dorf gegangen und haben die Stammesältesten gefragt, was sie sich wünschen für das Dorf, wenn wir mal hier, mal dort eine Kamera aufbauen und überall so ein bisschen drehen. Und dann haben die gemeinschaftlich entschieden, dass das gesamte Dorf profitieren soll von diesem Eingriff und nicht nur einzelne Personen, in deren Hütte wir drehen oder so. Und die haben dann eben gesagt, sie wünschen sich eine Straßenanbindung an den nächsten Ort, weil es dort in dieser Gegend immer noch sehr häufig vorkam, dass Menschen an Malaria erkranken und denen nicht geholfen werden kann. Und sie wollten diese Straßenverbindung. Haben wir auch lange diskutiert. Gab auch Menschen, die gesagt haben, tut das nicht. Die leben da so, wie sie leben seit langer Zeit, greift da nicht ein. Aber wenn diese Leute sich diese Anbindung wünschen, haben wir gedacht, okay, dann machen wir das möglich. Das ist der Wunsch dieser Leute, die wollen auch ein bisschen Fortschritt haben. Und dann haben wir tatsächlich nach Ende der Dreharbeiten haben wir eben eine Stiftung gegründet, die zur Finanzierung dieses Straßenbaus ins Leben gerufen wurde. Und dann haben wir denen diese Straße gebaut. Am Drehort waren die Leute, ja, das war einfach nur toll. Die waren, was mir wirklich als Erinnerung vor allem bleibt, ist diese Fröhlichkeit. Das ist wirklich, das war fast ein Problem, wie gut drauf die waren, die Leute in den Dörfern. Die haben immer gelacht. Die haben wirklich bei den schlimmen Szenen, die wir gedreht haben, Heuschreckenangriff aufs Dorf und Katastrophe und bitte, ihr rennt alle los und ihr schreit und ihr klagt, und haben die sich kaputt gelacht und fanden das so lustig. Und wir haben mitgelacht und es war tatsächlich eine Herausforderung, einigermaßen dramatische Szenen in diesen Dörfern zu drehen, weil die Menschen einfach so eine Freude hatten, hier bei diesen Dreharbeiten mal so richtig auf die Kacke zu hauen und eben da mit uns diese Wochen zu verbringen. Es war einfach Ja, das sind so Begegnungen, die einen dann tatsächlich echt prägen für den Rest des Lebens, muss ich sagen.
Sie haben den Film damals auch dort vorführen wollen. Ist es dazu gekommen?
Ja, das haben wir gemacht. Also ich konnte nicht, weil ich war dann schwanger. Aber der Peter Herrmann ist dann nochmal, der Produzent ist hingefahren mit einer riesigen Leinwand, einem Projektor und dem Film und hat den Film im Dorf projiziert. Und da gab es natürlich große Langeweile bei allen Eheszenen und Diskussionen über Deutschland. Aber großes Hallo bei allem, was bei Ihnen im Dorf spielte und wenn sich einzelne Personen dann natürlich wiedererkannt haben. Das war offensichtlich sehr, sehr lustig. Das habe ich sehr bedauert, dass ich da nicht mitkommen konnte.
Sie haben ganz am Anfang unseres Gesprächs ein Projekt erwähnt, an dem Sie jetzt gerade arbeiten. Das ist wieder die ganz andere Seite. Über Kinderpsychotherapeutin sind Sie jetzt im Moment dabei zu arbeiten?
Ja, genau. Da entwickle ich gerade eine Serie, in der es um zwei junge Therapeuten geht, die mit Kindern mit verschiedenen Traumata und verschiedenen Problemen sozusagen zu ihnen kommen. Und in der Serie geht es um, wie kann man Kindern aus diesen schwierigen Situationen heraushelfen.
Auch 2 Stunden am Feiertag gehen irgendwann mal vorbei. Auch jetzt hier geht die Zeit mit der Regisseurin Caroline Link im Deutschlandfunk Kultur als Gast vorbei. Frau Link, man kann am Ende eines solchen Jahres wahrscheinlich nicht umhin zu fragen, wie blicken Sie auf 2020?
Wie blicke ich auf 2020? Ich stelle fest, dass ich schnell vergesse. Also wenn ich dran denke, dass meine Tochter im Juli 18 geworden ist und wir da doch noch eigentlich sehr fröhlich zusammensitzen konnten als Familie, obwohl es da ja auch schon Corona gab, dann gab es schon auch Lichtblicke in diesem Jahr. Und ich glaube, es bleibt nicht nur das Negative haften in der Erinnerung. Aber natürlich ist Corona ein Eingriff in unser Leben gewesen und in unsere Freiheit, von dem ich nur hoffen kann, dass er auch für irgendwas gut war. Also zum Beispiel dafür, dass man wertschätzt, was man hat, wenn alles in Ordnung ist und worauf es ankommt und dass man Menschen hat, die einem nahestehen und dass man auch Verbindung hat und Trost hat und Unterstützung hat und dass man vor allem reisen darf und frei sein kann, wenn man diese Sorge nicht hat. Mich macht das immer sehr demütig, solche Erlebnisse, weil ich mir doch wirklich denke, Gott, geht's uns normalerweise gut. Stellt euch mal vor, wenn das immer so wäre oder so. Also, ja.
Also Demut irgendwie ein bisschen gelernt, auch aus diesem Jahr. Ein Film wird nicht raus, von Ihnen jedenfalls kein Film, oder?
Nein, ich möchte mich nicht länger als irgendwie nötig mit diesem leidigen Thema Corona beschäftigen. Nein, bitte nicht.
Was wäre denn noch so ein Wunschfilm, der irgendwie im ganz hinteren Hirnstübchen vielleicht langsam...
Habe ich keinen. Wenn ich einen hätte, würde ich es wahrscheinlich versuchen zu machen und das ist gerade nicht so. Ich habe immer mal so Ideen, Konstellationen, Menschen, Figuren, die sich gegenüberstehen, aber ich habe jetzt nicht das eine große Thema, von dem ich mein Leben lang schon träume.
Na, dann lassen wir uns alle miteinander überraschen. Sie sich von Ihrer Idee und wir uns dann von der Umsetzung. Caroline Link, Dankeschön für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Heise. Dankeschön.